Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
Sie hören die Aufzeichnung eines Studiogesprächs, das an die Wahl am 6. November 2012 in Linz geführt hat. Zu Gast bei an die Wahl waren Gertraud Honneder und Ruth Nowotny. Gertraud Honneder und Ruth Nowotny sind Teil eines Autorenteams, das im Sommer dieses Jahres das Kinderbuch Weg von hier, Linz, Shanghai, Israel herausgebracht hat. Ebenfalls im Studio Angelika Schlakel, die die historische Beratung dieses Buchprojektes gemacht hat. Schönen guten Tag bei einer Sendung im Projekt Stolpersteine, ein Projekt, das 6 freie Radios aus Österreich und Deutschland gemeinsam im Jahr 2012 durchgeführt haben. Heute bei uns im Radio Froh in Linz in Oberösterreich haben wir drei Damen eingeladen, die ein Buch geschrieben haben. Das ist einmal Frau Gertraud Honneder. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Ruth Nowotny, schönen guten Tag. Und Frau Angelika Schlakel, guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben gemeinsam und noch mit anderen ein Buch geschrieben, ein Kinderbuch geschrieben über das Leben der Ilse Maas. Ilse Maas wurde in Linz geboren am 30. November 1928 und hat mit 9 Jahren als jüdisches Kind den Einmarsch in Linz erlebt. Frau Maas lebt heute in Israel und Sie haben ein Kinderbuch geschrieben über das Leben der Frau Maas, vor allem über ihre Vertreibung, über ihren Weg nach Israel, der über Shanghai geführt hat. Ein Kinderbuch, das mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. Was auffällt auch, ihre Namen stehen gar nicht auf dem Buchcover. Man muss sie wirklich suchen. Wer an diesem Buch gearbeitet hat, sie haben sich selber sehr zurückgenommen. Das Buch heißt Weg von hier und ist im Wagner Verlag, ein kleiner Linzer Verlag, erschienen. Vielleicht kann ich das noch anmerken. Ich wurde auf das Buch aufmerksam und habe ein Rezensionsexemplar bestellt. Und dann hat der Verlagsleiter, der persönlich bei uns vorbeigebracht, und so bin ich dann auch auf Sie gekommen. Vielleicht, wenn ich das erwähnen darf, ein Kinderbuch mit Glossar, wo sehr viele Begriffe sehr klar und kurz erklärt werden. Und die Frau Maas begrüßt die Leserschaft in dem Buch sehr ansprechend. Ich habe mir überlegt in der Vorbereitung, wie kann man sich dem annähern, und da wollte ich Sie um ihre persönliche Annäherung. Wie kommt man dazu, so ein Kinderbuch zu verfassen? Oder wie war es bei Ihnen persönlich, Frau Schlakel?
Ja, das ist eine ganz lange Geschichte eigentlich. Lange bevor die Idee überhaupt entstanden ist, ein Kinderbuch zu schreiben, haben wir uns ja mit der jüdischen Geschichte unserer Stadt und unseres Landes beschäftigt. Das reicht schon zurück bis in die 1990er Jahre. Wir haben uns damals als junge Frauen auf einen Israel-Einsatz mit Arbeitseinsatz in Jerusalem vorbereitet, haben auch einen Besuch in einem Altenheim bei Holocaust-Überlebenden gemacht. Und seither begleitet uns eigentlich auch der Wunsch, Überlebende Linzer Juden kennenzulernen. Das ist dann auch 2004 erstmals geschehen, als Landeshauptmann Püringer vertriebene Juden nach Linz eingeladen hat. Die Kontakte, die wir damals schließen konnten, pflegen wir auch immer noch und besuchen sie in ihrer neuen Heimat in Israel. Aber ich muss auch sagen, jeder von uns hat hier einen anderen Zugang zu diesem Thema, würde ganz bestimmt jetzt auch eine andere Geschichte hier erzählen. Bei mir ist es eben mein Studium, mein Masterstudium jüdische Kulturgeschichte. Meine Kolleginnen, sie sind ja Volksschulpädagoginnen, die in Yad Vashem einen Kurs besucht haben in der School for Holocaust Studies. Und daraus hat sich dann einmal ein Zeitzeugenprojekt auch entwickelt, wo wir dann wieder auch zusammengearbeitet haben. Also wir machen auch immer wieder vieles in Projekten gemeinsam. Und sie luden eine Zeitzeugin nach Linz ein, das war Esther Golan. Auch sie lebt heute noch in Jerusalem, kam aber ursprünglich aus Berlin, überlebte den Holocaust durch die Rettung, durch einen Kindertransport. Und sie hat aber in uns dann einen Satz hinterlassen, der uns immer wieder beschäftigt hat. Sie hat einmal gesagt, es ist schön, wenn ich einmal nicht mehr bin und ihr erzählt meine Geschichte weiter. Aber noch wichtiger für euer Anliegen in Linz ist es, eine Geschichte aus Linz zu erzählen und zu finden. Das Buch von Verena Wagner mit den vielen jüdischen Lebensgeschichten hat es ja damals noch nicht gegeben. Und als wir dann 2006 in Israel waren und den Club Vertriebener Österreicher in Tel Aviv besucht haben, da hat der Leiter uns erzählt von einem Video-Interview-Projekt mit Überlebenden, an dem er selbst mitgearbeitet hat. Und dann am Ende hat er uns dann ein Buch in die Hand gedrückt. Und da haben wir dann eine ganz kurze Zusammenfassung über das Leben der Ilse Mass entdeckt, das sie aus Linz stammt. Als dann dieses Interviewprojekt aber erschienen ist, fehlte ihre Geschichte in Videoform. Wir sind dem nachgegangen. Herr Stjastny hat uns dann mit Ilse Mass in Verbindung gebracht und da kam es dann eben auch zur ersten Begegnung mit ihr. Und dieses Gespräch ist dann auch per Video aufgezeichnet worden. Und ihre Geschichte war wirklich voller Überraschungen, eben dass sie als 10-jährige Hitler von ihrer Wohnung aus in der Bismarckstraße gesehen hat. Der Vater hatte dort ein Kleidergeschäft in der Bismarckstraße. Er wurde aber dann nach Dachau deportiert. Sie verloren die Wohnung. Ilse musste dann mit ihrer Mutter ins Rabbinerhaus in der Bethlehemstraße übersiedeln. Und dort hat sie dann eben den Schrecken der Reichspogromnacht als Augenzeugin überlebt. Aber neben all diesen schrecklichen Dingen hat sie auch über das ganz normale jüdische Leben in Linz erzählt, über die Schule, ihre Freundinnen, ihr musisches Talent. Im Landestheater hat sie zum Beispiel auch in der Operette im Fidelen Bauern mitgespielt und die berühmte Rolle des Heinerle sogar spielen dürfen. Und dann schildert sie auch eben ihre Flucht nach Shanghai. Ja, und je mehr Details bei nachfolgenden Besuchen hervorgekommen sind, Gertraud hat sie mehrmals dann besucht, umso schon, mehr wurde schon, für uns klar, das ist jetzt die Geschichte, die wir suchen.
Schon interviewt, also besucht also mit dem Aufnahmegerät?
Der Beginn war so, dass wir eben erfahren haben, dass es da eine Frau gibt, die in Linz ihre Kindheit verbracht hat, eben Ilse Rubinstein. Mhm. In Buchform hat man ein bisschen in Kurzform über ihr Leben gelesen. Und ich habe gesagt, ich möchte unbedingt mit dieser Frau in Verbindung treten. Und Angelika hat dann diesen Weg über den Herrn Stiassny möglich gemacht. Und ich reise eigentlich seit vielen Jahren jeden Sommer nach Israel. Und habe dann bei dieser Gelegenheit Kontakt aufgenommen mit Frau Maas und sie war sofort bereit, zu kommen, dass ich kommen kann, dass ich sie besuche. Und ich war ziemlich direkt und habe gebeten, ob ich auch ein Kamerateam mitnehmen kann, weil ich gerne ihr Fragen stellen möchte über ihre Zeit in Linz und über ihr Leben. Und sie war sofort dazu bereit. Und so sind wir gleich mit voller Ausrüstung, Kamera und Fragebogen zu ihr gekommen.
Vielleicht hören wir uns das mal kurz an. Also Sie haben mir ja dankenswerterweise auch einiges Material zur Verfügung gestellt. Frau Maas berichtet über ihre Kindheit in Linz.
Mozartschule habe ich 4 Klassen absolviert. Das geht, läuft schon?
Ja.
Habe ich 4 Klassen absolviert. Bei einem Marsch der Deutschen im März 1938 wurde ich von heute auf morgen aus der Schule herausgeworfen, ohne Zeugnis, da ich die einzige Jüdin in der Klasse war. Und meine beste Schulfreundin, die hieß Helga Scheidt, ihr Vater war bei der Eisenbahn, gesagt, die Eltern erlauben nicht mehr, dass sie zu mir spielen kommt. Ich habe überhaupt kein Zeugnis von der Mozartschule. Dann ist die Kristallnacht gekommen im November 1938 und wir wohnten schon in der Wohnung des Linzer Rabbiners. Der Tempel, weiß ich nicht, ist der noch in der Bethlehemstraße?
Ja, gibt's noch, ja.
Und dazwischen war so ein Hof, ein großer. Und in der Nacht plötzlich haben wir Flammen gesehen. Mein Papa war schon in Dachau, nur die Mutti und ich. Die Flammen, die sind so rübergezüngelt zu uns und die Mutter hat gebeten, sie muss austreten, sie muss auf die Toilette, das war Parterre. Habe ich sie begleitet an ihrer Hand und ein SS-Mann ist hinter uns gegangen, hat meiner Mutter hier den Revolver angesetzt. Also das war schauderhaft und wie wir drinnen sind, sagt meine Mutter, komm, wir springen raus, das ist Hochparterre und laufen weg. Sag ich, du sollst das ja nicht machen, ich war wirklich geistesgegenwärtig, habe die Mutter nicht lassen, sag ich, weil wenn wir rausspringen und weitergehen auf der Straße, dann schießt er. Uns. Sind wir zurück im Salon, dort hat man sitzen müssen, umgedreht die Betten und einer war eine Kunde von uns. Wir haben nie gewusst, dass der Nationalsozialist ist und sagst du dem zweiten SS-Mann, geh los, die Sarah da in Ruhe, ihr Mann sitzt eh schon.
Sehr bemerkenswert, wie Frau Maas plötzlich den obersten Dialekt sofort präsent hat, hier aufgenommen
In Jerusalem.
Wie geht das? Man setzt sich dann hin in den Pausenraum, in den Aufenthaltsraum?
Also ich habe zuerst die Frau Maas angerufen und habe einen Termin vereinbart, wann wir kommen und gleich gesagt, dass wir mit Kamera kommen. Und dann hat sie in der Lobby, also es ist ein großer Raum, eigentlich im Eingangsbereich von diesem großen Seniorenheim, ein sehr vornehmes Seniorenheim, das früher einmal ein Hotel war, und es umfunktioniert wurde als Seniorenheim. Und da hat sie einen Platz gesucht und da haben wir uns eben niedergesetzt und haben Kamera aufgebaut und Mikrofon aufgebaut und gleich losgelegt. Die Leute sind vorbeigegangen, haben zugeschaut, haben zugehört. Manche haben Bemerkungen dazu gelassen. Also es war ganz natürlich, aber es war dann doch so, dass die Leute dann gemerkt haben, dass wir eher Ruhe brauchen und dann also nicht mehr auf uns zugegangen sind.
Es gibt ja auch gerade, es gibt ja so Zeitzeugen-Profis. Also bei uns war ja vor kurzem in Linz Dr. Bach, der stellvertretende Staatsanwalt im Prozess gegen Eichmann. Und das ist ja ein Zeitzeugenprofi, der hat, ich habe ihm zugehört und hat fast fortgleich etwas gesagt, das ich schon aus früheren Aufnahmen kannte. Frau Maas, hat sie erzählt, ist sie schon öfter interviewt worden? Sie erzählt sehr, sehr flüssig.
Ja, sie hat ihren Lebensbericht schon einmal gegeben für dieses Videoprojekt, das aber dann nicht mehr als in Videoform erschienen ist, aus Kostengründen, glaube ich, ist das damals geschehen. So war sie schon einmal konfrontiert damit. Aber die Erfahrung, die wir gemacht haben bei diesem ersten Interview, hat sie gleich, ich denke, so erzählt, wie es in ihr drinnen ist. Es ist etwas hochgekommen, das sowieso in ihr drinnen ist. Und deswegen, glaube ich, hat sie auch die Sprache verwendet, die sie da in Österreich gesprochen hat. Wenn sie jetzt so allgemein spricht, spricht sie ja nicht im Dialekt. Aber wenn sie von Linz spricht, spricht sie im Dialekt. Und wir waren ja dann noch einmal ein zweites Mal dort mit Frau Nowotny und Frau Führer, waren wir gemeinsam dort und dort haben wir dann das noch einmal vertieft. Wir haben dann sehr konkrete Fragen an sie gerichtet. Da konnte sie sich dann auch konkret vorbereiten darauf. Also es war dann ein bisschen, also nicht mehr so spontan wie beim ersten Mal.
Frau Nowotny, wann sind Sie dann ins Projekt eingestiegen?
Also bei diesem Interview dann, das war 2010 im Februar, da war ich dann zum ersten Mal dabei.
Wo wir jetzt den Ausschnitt gehört haben?
Nein, das ist ja ein Video, wo Sie jetzt den Ausschnitt hatten. Das haben wir nur auf einem ganz normalen Gerät aufgenommen. Und da war ich das erste Mal dabei und es ist für mich eigentlich immer so, dass ich ja, ein bisschen unsicher bin, wenn ich auf Leute treffe, die ein schweres Schicksal hinter sich haben und auch immer so ein bisschen befürchte, hoffentlich stellt man keine Fragen, die ihnen, ja, die etwas aufrühren, was man nicht aufrühren sollte. Und dadurch, dass aber die Frau Hoheneder schon Kontakt hatte mit der Frau Maas, war das viel einfacher. Wir waren ja dann direkt bei ihr auch im Zimmer. Einmal kam sie zu uns ins Hotel und dort war unser erstes Interview und dann waren wir bei ihr, direkt in ihrem Zimmer. Und da war ein besonderer Glücksmoment, wie sie dann mit einer Schachtel Fotografien ankam. Und da hat sie zum Beispiel auch dabei gehabt, noch das Prospekt von dem Schiff, mit dem sie nach Shanghai geflohen sind. Und dann viele Zeitungsausschnitte. Sie hat ja auch in Shanghai getanzt. Sie hat in Linz am Bruckner Konservatorium tanzen gelernt und war sehr talentiert und hat dann in Shanghai auch getanzt, um auch bisschen Geld zu verdienen nebenbei. Und das waren richtige Glücksmomente, weil da hat sie dann auch sehr viel erzählt. Man hat dann gefragt, wie ist denn das auf dem Foto? Und da kamen dann so viele Details auch. Und da war für mich auch das erste Mal, dass ich mir vorstellen konnte, dass wir dieses Buch machen können, weil auch jetzt endlich Bildmaterial da ist.
Also zuerst wollen Sie nur mal da sammeln oder ein Interview machen ohne genaue Verwertungsabsicht?
So. Nein, beim zweiten, wo wir das extra hingefahren sind im Februar 2010, war die Absicht, ein Buch zu machen. Deswegen haben wir auch ganz konkrete Fragen an sie gestellt, eben zum Beispiel, was sie am liebsten gegessen hat, wo sie ihre Freizeit in Linz verbracht hat, woran sie sich besonders erinnern kann, weil wir ja das Buch auch so aufbauen wollten mit dem normalen, ganz normalen Leben, dann dem Bruch, dann die Zeit in Shanghai und dann Israel. Mhm. Und deswegen ja, sind wir dann extra nochmal hingefahren, um ein noch konkreteres Interview zu machen, weil wir wussten, wir brauchen Details, um überhaupt ein Buch schreiben zu können. Das vom Video, das war zwar auch schon sehr viel, aber es fehlten so Details, die eben für Schulkinder interessant sind, wo dann Schulkinder Anknüpfungspunkte finden.
Sie sind ja beide, Sie Frau Nowotny und Sie Frau Hoheneder, Volksschullehrerinnen oder Volksschulpädagoginnen. Und Sie haben auf Ihrer Homepage, die Sie zu dem Buch gemacht haben, www.weg-von-hier.at, auch Ihr pädagogisches Konzept, also was Sie mit diesem Buch beabsichtigen und wie Sie das Buch aufgebaut haben. Von der Nowotny und Sie haben das ja schon angesprochen. Es gab ja ganz genaue Überlegungen, wie man Themen wie den Holocaust, die Shoah, Kindern nahe bringen kann. Also indem man anknüpft an etwas, das sie sich vorstellen können, wie Lieblingsspiele, Lieblingsspeisen. Wie ist dieses Konzept? Also welche Überlegungen gab es dazu?
Die Überlegungen, die wir dazu hatten, die stammen eben aus der Zeit, wo wir diese Ausbildung machten, Pädagogik an Gedächtnisorten. Und wo wir auch im Zuge dieser Ausbildung 14 Tage in Yad Vashem waren, an dieser Schule für Holocaust Studies, da haben wir ja sehr viel Werkzeug in die Hand bekommen. Eben, dass man beginnt mit dem sehr normalen Leben, damit diese jüdischen Personen rauskommen aus dieser totalen Opferrolle. Damit man sieht, sie haben vorher ein Leben geführt, wie jeder andere Linzer auch. Ja, der in einer ähnlichen Lebenssituation war wie die Frau Mass. Und deswegen war uns eben so wichtig, dass wir so wirkliche Kindheitserinnerungen hatten. Ja? Wo war sie Schlitten fahren? War sie mal Eislauf? Gab es eine Konditorei, wo sie gerne hinging? Gab es ein Lieblingsessen? Ja? Und solche Dinge. Weil das sind dann Punkte, wo man, das Buch ist ja auch gedacht, dass es in der Schule verwendet wird, wo man dann wirklich mit Schulkindern und natürlich auch als Familie, wenn man kleine, jüngere Kinder hat, wo man wirklich anknüpfen kann, wie ist denn das bei dir? Hast du auch ein Lieblingsspielzeug? Ja, hast du in der Klasse eine Lieblingsfreundin oder einen Lieblingsfreund? Eben, wo man dann Parallelen entdeckt, aha, diese Frau Maas war in ihrer Kindheit gar nicht so unähnlich, obwohl das schon so lange her ist. Ja, sie war ähnlich, wie die Kindheit heute verläuft. Natürlich hat sie manches verschoben, aber sie hat Ausflüge gemacht, sie hat gewisse Dinge an der Schule geliebt, sie hat aber auch was Negatives in der Schule erfahren, sie ist einmal gemein behandelt worden. Also lauter so Dinge soll man an den Anfang stellen, damit der Bruch, der dann entstanden ist durch die NS-Herrschaft, wo plötzlich das, was vorher nebensächlich war, dass Frau Maas eine Jüdin war, war ja kaum zu spüren. Mhm. Ja, es war ja nicht ein klassischer orthodoxer Jude, ja, sondern im Straßenbild von Linz ist die Frau Maas nicht aufgefallen. Sie war ein Kind wie jedes andere Kind, angezogen wie jedes andere Kind, hat die Freizeit verbracht wie jedes andere Kind. Nur an besonderen Feiertagen sind sie halt statt in die Kirche, sind sie in die Synagoge gegangen. An dem hat man gemerkt, dass sie Juden sind. Und in der Schule hat sie halt nicht am Religionsunterricht der katholischen Kinder teilgenommen, sondern ging zum Rabbiner und hat dort also Unterricht bekommen. Und plötzlich durch den Bruch der NS-Zeit wird das hervorgehoben. Sie ist Jüdin und das war dann der Grund, dass sie die Schule verlassen musste, so wie wir es vorhin in diesem Einspielung gehört haben. Das war der Grund, dass sie die Wohnung verloren haben, dass das Geschäft verloren ging, dass der Vater nach Dachau kam. Ja, plötzlich wird dieses Jude-Sein eigentlich das Wichtigste. Ja, und das ist der Grund, weshalb ihr dann das alles widerfährt und weshalb sie zum Schluss fliehen muss, um der Vernichtung zu entgehen.
Mhm. Frau Hoheneder, Sie sind ja auch Volksschullehrerin.
Ja.
Und auf Ihrer Homepage, auf derselben Homepage, machen Sie auch gar handfeste Vorschläge für den Einsatz in der Schule. Ich nehme an, Sie haben es auch selber schon mal eingesetzt, dieses Buch?
Das Buch noch nicht, weil das ja noch so ganz neu und frisch ist. Das ist erst im Juni erschienen und man konnte eigentlich erst im heurigen Schuljahr damit beginnen. Und es ist für dritte, vierte Klassen geschrieben. Es
also für Kinder zwischen 8 und 10.
Ja, so. Oder es geht noch mehr, 11, 12 geht auch noch, ja. Aber da muss man kann mit dem Buch nicht einfach mitten hineinkommen in den Unterricht. Man braucht irgendwie einen Anlass dazu. Entweder zum Beispiel der Nationalfeiertag würde sich sehr gut eignen dafür. aber man muss das ein bisschen anbahnen. Und dieses Thema in der Volksschule zu behandeln, ist ein sehr, sehr schwieriges und auch ein heikles Thema. Und darum haben wir gedacht, es ist nicht genug, das Buch zu schaffen, sondern wir wollen auch Hilfestellungen geben, wie man das Buch dann einsetzen kann. Und dazu ist es gedacht, dass man auf der Homepage teilweise Hilfen bekommt, wie man es einsetzen kann, auch wie man Nacharbeit machen kann und ganz, ganz wichtig, das Hintergrundwissen, das wir nie mit einem Buch abdecken können, für interessierte Lehrer, Eltern, Pädagogen, diesen Teil, den eben die Frau Schlackl da ganz wunderbar aufbereitet hat mit Bildern, aber auch mit Hintergrundwissen, zu denen man sonst nicht kommt. Und das eine gute Ergänzung ist für alle Interessierte. Und wir sind dabei, diesen Teil auszubauen, diese Hilfestellungen für Lehrer, die das verwenden wollen im Unterricht, ganz konkrete Dinge anzubieten, und das ist noch im Aufbau. Und Erfahrungen im Umgang mit, also im Einsatz des Buches, gibt es noch nicht wirklich. Erst jetzt im vergangenen, am 26. Oktober, zum 26. Oktober hat eine Kollegin von mir das Buch in der Klasse durchgemacht. Und sie hat mir nur berichtet, dass die Kinder sehr neugierig waren darauf und wirklich begeistert waren, es zu lesen. Und sie wollten es eigentlich alle mit nach Hause nehmen. Sie sind noch nicht am Ende mit dem Buch, denn sie möchten das Glossar noch genauer besprechen. Und über Auswirkungen oder Rückmeldungen, da sind wir noch nicht am Laufenden. Wir haben jetzt einen Fragebogen dazu entworfen. Der ist gerade dabei, das sind die Kinder beantworten und dass wir dann eine erste Rückmeldung haben, wie dieses Buch wirklich auf Kinder wirkt.
Mhm. Der 26. Oktober ist in Österreich nur für alle deutschen Hörerinnen und Hörer der Nationalfeiertag. Aber nur kurz angemerkt, Frau Schlagerkl, das Glossar wurde schon angesprochen. Sehr viele Begriffe haben Sie hier versucht, kindgerecht zu erklären?
Das war nicht meine Aufgabe, ja, sondern es war auch die Aufgabe der Lehrerinnen, dieses Glossar auch zu gestalten.
Sie haben darauf geachtet, dass das historisch alles korrekt ist.
Nein, ich glaube, das ist besser, wenn ihr das erklären würdet, weil ihr dazu ja auch Fachleute mit herangezogen habt. Mhm.
Dieser Teil war vielleicht der schwierigste Teil vom Buch. Man gebraucht Ausdrücke, die für Erwachsene vielleicht im Ohr sind, aber vielleicht auch nicht für alle Erwachsenen wirklich bewusst sind, was es bedeutet. Und wie schwierig ist es, solche Begriffe für Kinder so zu erklären, dass sie sich etwas vorstellen können. Dass es nicht zu ausgedehnt ist, aber dass es in kurzer, prägnanter und einfacher Form erklärt wird. Und da sind wir sehr, sehr viel dabei gesessen und haben oft gerungen nach Formulierungen. Und wir haben da eine ganz tolle Hilfe bekommen von unseren Lektoren. Vor einer Seite war von Yad Vashem, da sind wir ganz großartig unterstützt worden. Und da ist viel gefeilt worden an den Formulierungen in diesem Bereich. Und wir haben auch von anderen Lektoren und Lektorinnen, die sprachlich ganz up-to-date sind, da Hilfestellungen bekommen. Und aber auch von Historikern, die uns geholfen haben, Begriffe wegzulassen, die nicht unbedingt notwendig sind, die wir in der Geschichte verwenden sollen. Und das war wirklich eigentlich, so empfinde ich das, der schwierigste Teil zu formulieren. Und da ist wirklich ganz viel gefeilt und korrigiert worden.
Wie lange kann man sich vorstellen? Also Sie sind ja mit dieser Idee eines Buchprojektes nach Israel gefahren. Sie haben Sie erzählt, Frau Nowotny, dann diese Schachtel mit den Bildern bekommen, wo auch sehr viele in das Buch eingeflossen sind. Wie ging es dann weiter? Wie geht das dann? Sie hatten die Erzählung von Frau Mass. Schreibt man das dann auf? Oder?
Genau. Es war dann so, dass dieses Interview praktisch aufgeschrieben wurde, sodass es auch lesbar war. Ich habe es mit der Hand gemacht und ich habe eine Freundin, die sehr flott auf dem Computer ist, die hat mir es dann mit dem Computer geschrieben. Wir haben uns das auch aufgeteilt, auch dieses Video wurde transkribiert, sodass wir alles schriftlich hatten und uns nicht die Sequenzen dauernd anhören mussten. Ja, und dann
dann fiel mir die erste Geschichte ein, wie ich beginnen könnte.
Also wie man...
Okay. Mhm. Und zwar, ich glaube, mit der die Schule war das Erste. Es herrschte Aufregung in der Klasse, ja, wo eine Kappe verschwindet und dann in ihrem Fach entdeckt wird. Und so ging es dann Stück für Stück, Geschichte um Geschichte. Und es war an manchen Stellen schwierig, weil die beiden Interviews nicht ganz ident sind in der Aussage. Mhm. Also manchmal hat sie es so ausgedrückt, manchmal ein bisschen anders. Deswegen war es dann nicht ganz einfach, welche Fassung soll man verwenden.
Mhm. Ein Problem, das man erkennt, Frau Schlackl, aus der historischen, vor allem aus der Oral History, gibt es hier eine Regel oder erzählt man das, was schwer zu erzählen ist?
Ja, also dieses ganze Projekt ist eben nach der Methode der Oral History entstanden und das bedarf natürlich auch einer historischen Begleitung und das war immer ja der Auftrag von Yad Vashem, von der School for Holocaust Studies. Dazu ist es notwendig, diese historische Quelle, dieses Interview auch zu überprüfen, ob es historisch korrekt ist, ob es in die Fakten, in die historischen Fakten der jüdischen Geschichte von Linz, ob es da
hineinpasst,
genau, ob es korrekt ist, was sie erzählt. Und an dem kann man auch dann sehen, welche Themen kann man verwenden aus dem Interview, welche muss man weglassen. Da gab es schon einige Passagen, die vielleicht ganz interessant gewesen wären, zum Beispiel eben zum Thema Schule. Wir hatten ja keine Dokumente mehr und in der Mozartschule, sie hatte die Mozartschule besucht, dort gab es aber keine Hinweise mehr. Ich habe aber dann in der Chronik der Judenschule einen Hinweis dazu gefunden, dass Ilse Maß quasi eine Schülerin der Linzer Judenschule gewesen ist. Ich muss dazu sagen, diese Linzer Judenschule wurde am 20. Mai 1938 installiert auf Weisung des Linzer Stadtschulrates, weil man in Linz ja ganz besonders eifrig auch war, die Nürnberger Rassegesetze umzusetzen und um die Juden aus dem öffentlichen Leben auszuschließen. Da waren auch die kleinen Kinder betroffen. Ja, und da stand wirklich schwarz auf weiß ihr Name in einer Schülerliste und dass sie vorher Schülerin der Mozartschule war. Mhm. Und als wir dann Ilse selbst konfrontiert haben damit, dass ihr Name da drinnen erscheint, sind wir ihr wart dann mit dem Problem konfrontiert, dass sie selber keine Erinnerung mehr hat, dass sie diese Judenschule besucht hätte. Ja, was machen wir jetzt mit dem Faktum? Nachdem sie selbst keine Erinnerung mehr hat, muss man sie natürlich weglassen aus der Geschichte im Buch. Aber die Judenschule selber ist ein wichtiges Thema, um historisches Hintergrundwissen aufzubereiten, um auch zu erklären, wie ist es dazu gekommen, dass Kinder aus den Schulen ausgeschlossen wurden. Und dazu dient eben auch die Webseite, um dieses Wissen weiterzugeben, um Lehrern auch dieses Verständnis zu geben, damit sie auch dieses Hintergrundwissen, dieses historische Hintergrundwissen bekommen.
Mhm. Da ist ein Unterschied, fällt mir jetzt auf, zwischen historischer Arbeit und journalistischer Arbeit. In der journalistischen Arbeit würde man einfach sagen, man legt den Text vom Mass vor und alles, was ja autorisiert ist, autorisiert. In der historischen Arbeit hat ja die Historikerin so das letzte Wort.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss einerseits auch übereinstimmen mit der Person, denn in der Geschichte selber erzählt sie ja ihre eigene Geschichte. Ich kann sie nicht eine Geschichte erzählen lassen, an die sie sich nicht mehr erinnern kann. Das ist einmal ganz wichtig. Gleichzeitig aber gibt es noch mehr Fakten, wo natürlich Ilse Maß selbst nicht Bescheid weiß. Mhm. Was hat sich abgespielt? Sie war ein 10-jähriges Mädchen und wir können das ja auch nur die Geschichte schreiben in der Rückschau und aufgrund der Faktenlage der Dokumente, die hier vorhanden sind. Experten können hier die Geschichte beschreiben. Da kommt es natürlich auch manchmal zu Diskrepanzen.
Ich habe noch ein Hörbeispiel vorbereitet, in dem Ilse Maß erzählt, wie ihre Mutter, nachdem der Vater ja nach Dachau deportiert wurde, hat sich die Mutter sehr kompetent erwiesen, sehr tatkräftig erwiesen, und indem die Mutter erreicht, dass sie doch noch auf das Schiff nach Shanghai kommen. Shanghai war ja damals ein Ort, den man auch ohne Visum erreichen konnte.
Die Mutter hat daran gearbeitet, dass wir Shanghai, das war unter japanischer Besatzung damals, haben ohne Visum die Leute einreisen lassen. Und zwar sind 20.000, haben sich das Leben gerettet und sind nicht in den Ofen gelandet, aus Deutschland und Österreich. Darunter meine Eltern und ich.
Ihr Vater auch?
Mein Vater auch, ja. Der ist von Dachau freigekommen, denn die Mutter hat unterschrieben, dass sie binnen 14 Tage Österreich verlassen. Es war schon kein Platz mehr auf dem Schiff. 4 Wochen auf dem Meer. Also das war der Suezkanal, war damals offen. Da habe ich noch die Route dunkle Rennen, Aden, Massawa, Bombay, Manila, Hongkong, Shanghai. Das waren die Stationen. 4 Wochen auf dem Meer. Und hat die Mutter unterschrieben. Und es war schon kein Platz mehr auf dem Schiff. Per Schiff sind wir gefahren, 4 Wochen. Hat sie sich niedergekniet vor den Captain bei Lloyd Triestino, wie heute kann ich es erinnern. Ich an ihrer Hand und hat seine Knie umfasst. Also wir haben dann bekommen die letzten 2 Sitze in der ökonomischen Klasse. Wir haben den letzten Geld bezahlt und alles dort lassen. Das Geschäft wurde ja sofort übernommen von einem kommissarischen Leiter. Und das ist ungefähr alles. In Shanghai wurde ich nicht gleich eingeschult. Es hat ein paar Wochen gedauert. Und zwar bin ich gegangen in die SJYA School. Das ist Shanghai Jewish Youth Association School. Das hat ein irakischer Millionär gestiftet für jüdische Flüchtlingskinder.
Ein irakischer.
Sir Horex Kaduri, ziemlich bekannt. Er ist zum Ritter geschlagen worden von der Königin Elisabeth. Jetzt letztens vor 10, 15 Jahren habe ich gelesen. Der hat die Schule gebaut mit lauter amerikanischen Lehrern. Daher mein Englisch. Ja, ich war keine schlechte Schülerin, aber das war furchtbar schwer, mich einzuordnen. Doch kein Wort Englisch können. Die gelben Chinesen da, ja, es war eine furchtbar schwere Zeit. Ich kann auch etwas Chinesisch, aber nicht schreiben und lesen, wenn man 10 Jahre dort ist. Ja, dann 10 Jahre minus 3 Monate. Von Juni 39, der Staat ist geboren im Jahr 48, im Silvester 48 sind wir, haben wir uns eingeschifft nach Israel. Das ist herzig.
Sie hören eine Sendung von Radio Froh in Linz, Oberösterreich zum Projekt Stolpersteine. Bei uns im Studio drei Frauen, die gemeinsam zusammen mit anderen Frauen noch ein Buch herausgebracht haben, nämlich Weg von hier, die Lebensgeschichte der oder Stationen im Leben der Linzer Jüdin Ilse Maß in diesem Buch, das für Kinder geschrieben wurde, Kinder etwa um die 10 Jahre, wird erzählt, wie Frau Ilse Maß als 10-jähriges Kind aus Österreich vertrieben wurde, nach Shanghai kam und dann, wir haben es eben gehört, Anfang 1949 in Israel landet und wo sie auch heute noch in Jerusalem lebt. Sie haben dieses Buch gemacht über das Leben der Frau Ilse Maß. Kennt Frau Maß das Buch?
Ja, ich habe im letzten Sommer, im Juli, habe ich sie besucht und habe das Buch persönlich überreicht. Innerlich war ich sehr aufgewühlt. Wie wird sie reagieren? Sie hat wohl den Inhalt schon gekannt und einige Bilder des Buches schon gekannt, weil ein Jahr zuvor haben wir ihr den Text vorgelegt und auch um ihre Zufriedenheit gebeten. Sie hat dann einige Korrekturen vornehmen lassen, die wir dann auch berücksichtigt haben. Aber das Buch, so wie es war, hat sie noch nicht gesehen und in dem Moment, wo ich es übergeben habe, hat sie es genommen und hat gesagt, das werde ich dann alleine lesen. Und das habe ich eine gute Reaktion gefunden. Und sie hat sich dann mehrere Tage nicht gemeldet. Ich wollte auch nicht eindringen auf sie und fragen, ob sie das Buch schon angeschaut hat. Und einige Tage später hat sie dann angerufen und wir haben ein weiteres Treffen vereinbart. Und dann hat sie gestaunt über das Buch, über manche Bilder. Manche haben sie überrascht, zum Beispiel das Bild von Shanghai, von der Gegenwart. Das ist ja eine Doppelseite von Shanghai, wie es jetzt ausschaut. Das hat sie ganz anders in Erinnerung. Und es hat manches in ihr aufgewühlt, vieles in ihr aufgewühlt. Und mir ist bewusst geworden, eine Geschichte zu erzählen, ist es etwas anderes, als dann in geschriebener Form und in Bildform gegenübergestellt bekommen zu haben, die eigene Geschichte, sie ist unwiderruflich festgelegt in diesem Buch. Und das hat in ihr ganz viel aufgewühlt und aufgewirbelt an Emotionen, an gedanklichen Erinnerungen und das hat sie ganz schön beansprucht und auch körperlich beansprucht. Und ich denke, dass sie jetzt teilweise auch noch nicht darüber hinweg ist, dass so wirklich wieder Ruhe eingekehrt ist. Auf der einen Seite ist sie, glaube ich, schon froh, dass sie ihre Geschichte weitergeben konnte, aber mir kommt vor, so das Unwiderrufliche, das kann man nicht mehr wegmachen, das hat sie irgendwie auch schockiert, ja, dass diese Geschichte eben wirklich fix und fertig dasteht. Aber sie hat dann auch noch gesagt, der Teil von den Erklärungen, den Worterklärungen, der hat ihr besonders gut gefallen, weil sie selbst etwas erfahren hat, was sie nicht gewusst hat. Das war für mich überraschend, wo sie als Jüdin solche Aussagen tätigt.
Das ist überhaupt, das kennen wir ja auch, dass oft Erwachsene zu Büchern greifen, die für Kinder geschrieben sind. Sophie Svel zum Beispiel, da versucht jemand Philosophie für Kinder zu erklären, war dann ein Verkaufserfolg, weil sehr viele Erwachsene sich mal Philosophie kindgerecht erklären lassen wollten. Vielleicht auch, wir wissen es ja noch nicht, das Buch ist ja noch jung, vielleicht auch eine Wirkung auf Erwachsene, vielleicht sogar auf das Lehrpersonal, dieses Glossar. Gibt es Rückmeldungen von, oder Sie wollten gerade etwas sagen?
Ja, es ist mir jetzt noch eingefallen, zu dieser Übergabe vom Buch. Ich habe mehrere Exemplare für Sie vorbereitet gehabt und habe ihr mal nur eines gegeben mit persönlicher Widmung und nett eingepackt. Und wieder weitere Tage später hat sie mich wieder angerufen und hat gesagt, kann ich noch weitere Bücher haben? Ich habe dort hergezeigt und daher gezeigt und auch meinem Sohn gezeigt, der zuerst nicht so bereit war, aber dann doch ganz Ohr war für die Geschichte der Mutter, die er ja überhaupt nicht gekannt hatte. Mhm. Und das hat ihr schon wieder neuen Mut gegeben, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Und sie hat es dann auch jetzt erst, vor kurzem habe ich das erfahren, einem Neffen gezeigt, der auch ganz begeistert war. und der Hausleitung gezeigt und dann hat sie plötzlich gebeten, kann ich mehrere Exemplare haben? Und ich habe gesagt, alle, die ich habe, gebe ich her. Und dann, man hat sie dann auch gebeten in dem Seniorenheim, in dem sie lebt, dass sie da einmal berichtet über ihr Leben und auch dieses Buch vorstellt. Ob es dazu gekommen ist, das weiß ich allerdings nicht. Aber plötzlich ist irgendwie auch für sie eine gute Tür aufgegangen, dass sie erkannt hat, es war schon wichtig, dass sie ihre Geschichte auch veröffentlicht hat lassen.
Mhm. Interessante Parallele vielleicht zum Geschichte in Israel. Nach der Staatsgründung 1948 gab es ja auch eine Zeit, so bis zum Eichmann-Prozess eigentlich, wo man sich in Israel gar nicht so sehr mit der Shoah auseinandersetzen wollte. Sind Sie damit in Berührung gekommen, dass es zuerst 15 Jahre gab, wo man sich nicht, wo man das eher verdrängt hat, den Staat aufgebaut hat, ihn gegen die Bedrohung von außen schützen wollte und dann erst vielleicht eine Parallele zur Familiengeschichte der Frau Maas, sie offensichtlich mit ihrem Sohn noch sehr wenig über ihre Geschichte gesprochen hat.
Über ihren Sohn hat sie ganz sicher nicht viel darüber gesprochen, aber das ist, denke ich, in einer anderen, da gibt es einen anderen Grund dafür. Ihr Sohn ist sehr streng, gläubig und zeigt nicht so sehr Interesse für das Vergangene, sondern der ist bestrebt, sein Leben und das seiner Familie nach den Gesetzen des orthodoxen Judentums zu leben. Und da hat das nicht unbedingt Platz. Und ich glaube, das war irgendwie ein Grund und für mich irgendwie fast ein Wunder, dass er dann bereit war, diese Geschichte seiner Mutter sich so anzuhören. Und offensichtlich war er auch betroffen. Frau Maas hat auch eigentlich beim ersten Interview, kann ich mich erinnern, hat sie mitten im Interview unterbrochen und hat gesagt, wen interessiert denn das, was ich da erzähle? Und als ich dir dann doch ihr zusichern wollte, dass ihre Geschichte wichtig ist und dass es für mich wichtig ist, für viele wichtig ist, dass sie eigentlich unsere Nachbarin hätte sein können und dass mir das nicht egal ist, was aus ihrem Leben geworden ist, hat sie es zuerst nicht geglaubt, aber irgendwie im Gespräch oder im Interesse, das man ihr entgegengebracht hat, war dann vielleicht doch für sie auch der Punkt, wo sie gemerkt hat, es ist nicht nur um etwas zu machen, ein Projekt zu machen, sondern wirklich ein Instrument zu schaffen, das eine Langzeitwirkung hat.
Mhm. Am Ende des Buches erzählt ja Frau Mast, dass es ein Angebot gab der Stadt Wien, doch nach Wien zu übersiedeln und hier in einem Seniorenheim zu wohnen. Sie hat das ausgeschlagen. Sie schreibt im Buch nur aus gesundheitlichen Gründen. Wie steht Frau Maas zu Österreich? Also haben Sie etwas entdeckt? Oder?
Also sie war einmal wieder in Österreich, ich weiß nicht mehr, wann das war.
In den 70er Jahren war das, auf Einladung eines Cousins, der in Wien gelebt hat.
Ja, und wir, auch während dieses Projekt gelaufen ist, haben wir immer wieder sie angesprochen, haben gesagt, wir würden sie gerne einladen, nach Linz zu kommen. Und sie war nicht abgeneigt und jetzt im letzten Sommer, im letzten Juni, hat der Landeshauptmann Büringer noch ein drittes Mal diese ehemaligen Linzer Juden eingeladen, für ein paar Tage nach Oberösterreich zu kommen. Und das habe ich, ich habe ihr das mitgeteilt und sie war dann auch eingeladen zu kommen und war eigentlich auch fest entschlossen zu kommen. Das war eigentlich der Anlass, einen Punkt zu machen, dass wir dieses Buch zu diesem Zeitpunkt fertig haben wollen und haben auch die Präsentation so gelegt, dass es in dieser Zeit stattfindet, wo sie da ist. Und es war ein großer Kampf, wirklich ein großer Kampf. Man hat gemerkt, sie wollte unbedingt kommen, aber irgendwie hat sie es nicht geschafft zu kommen. Es waren sicher gesundheitliche Probleme im Vordergrund, die das verhindert haben, aber ich habe auch immer gespürt, ich habe Angst davor, meiner Kindheit zu begegnen. Jetzt war das die Begegnung, also von vorher vom Text schon nicht mehr so einfach. Ich kann mich erinnern, als ich ihr den ersten Text vorgelegt habe, hat sie ihn gelesen, so in ihrer fröhlichen Art, wie sie eben ist. Und plötzlich hat sie zu weinen begonnen, weil sie irgendwie das gesehen hat. Also das war die erste Konfrontation ihrer eigenen Geschichte, ihr selbst gegenüber. Und sie hat dann, war dann ganz überrascht, hat nicht mehr weiterlesen können, hat gesagt, ich habe doch das schon öfter erzählt und habe noch nie geweint, ich verstehe das gar nicht. Mhm. Und irgendwie ist ihr das, glaube ich, bewusst geworden, wenn sie dann vor Ort ist und dann die Synagoge sieht und die Plätze sieht, wo sie ihre Kindheit verbracht hat. Ich denke, dass das irgendwie emotional für sie eine große Hürde gewesen wäre. Und sie hat sich dann entschieden, nicht zu kommen. Und ich habe dann eigentlich auch einen langen Brief geschrieben, dass ich das schätze, dass sie zu sich selbst steht und dass wir Verständnis haben, dass sie nicht kommt. Und das hat ihr wieder gut getan, dass wir sie nicht, dass wir nicht beleidigt waren, dass sie die Einladung abgeschlagen hat.
Eigentlich beachtlich, wie viel Beziehungsarbeit Sie hier in dieses Projekt investiert haben, auch mit der Frau Maas. War Ihnen das klar, dass man hier wirklich Beziehungsarbeit leisten muss? Das waren Sie davor gewarnt?
Nicht gewarnt, das ist eine wichtige Sache und das habe ich ja immer gesagt. Nicht das Projekt, nicht das Buch ist wichtig, du bist wichtig. Und das habe ich ihr immer vermittelt und ich habe auch während des Jahres immer Kontakt mit ihr gehalten, sie angerufen, ihr Briefe geschrieben und das ist mir auch immer wichtig. Und das ist vielleicht auch ein Hinweis, dass die Autoren nicht vorne erscheinen, die Person ist wichtig und ihre Geschichte ist wichtig, nicht wer es irgendetwas gemacht hat. Und das ist mir so wichtig, Leute, die so viel Ablehnung erfahren haben, sollen erfahren, sie sind angenommen und geliebt und geachtet. Nicht wegen irgendetwas, weil sie irgendetwas gemacht haben oder bereit waren, uns zur Verfügung zu stehen, sondern weil sie einfach als Mitmenschen es wert sind, geachtet zu werden. Und das möchte ich ihr gerne, das möchten wir, glaube ich, alle gerne vermitteln. Und ich glaube, das hat sie auch gespürt und das war uns allen immer bewusst, dass wir nicht ein Projekt machen wollen, um irgendetwas zu haben, sondern um dieser Person ein bisschen Ehre zukommen zu lassen oder Anerkennung zukommen zu lassen, die ihr mehr als gebührt.
Ich bedanke mich schön für Ihre Auskunftsfreudigkeit. Vor allem bedanke ich mich für das Buch und für diese Menge an Beziehungsarbeit, die Sie geleistet haben. Sie vielleicht, die beiden als Volksschulpädagogen sind wahrscheinlich geschult auch darin, Beziehungsarbeit zu leisten. Danke für das Buch, danke, dass Sie bei uns waren. Heute haben wir gesprochen über das Buch Weg von hier, das von einigen Linzerinnen oder Oberösterreicherinnen gemacht wurde. Das Buch können Sie bestellen beim Linzer Wagner Verlag und eine sehr aufschlussreiche, sehr inhaltsreiche Homepage gibt es auch zu dem Buch www.weg-von-hier.at. Marcel Lahm sagt ihr an die Wahl.
Hörstolpersteine.net